Und genau, alles klar. Ich dachte gerade, ich habe nicht eingeschaltet. Frühlingssignale sind manchmal ganz cool. Ich stand gestern mit Eva bei uns vor der Haustür und da strich dann so ein Vogel vorbei und wir gucken uns an und denken, das war ein Storch, oder? Und um das zu unterstreichen, ist dieser Storch dann genau auf der anderen Straßenseite auf so einem Baumstumpf gelandet, hat dann nochmal zu uns rüber geguckt, hat den Kopf hochgenommen, hat einmal geklappert, haben gesagt, alles klar, es war ein Storch. Frühling ist schön. Schön, dass wir Ostern feiern können. Schön, dass wir hier zusammen sind. Der Herr ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Ich bete mit uns. Jesus Christus, du bist auferstanden, du lebst. Und das sehen wir nicht nur an Frühlingssignalen, an Blumen, die jetzt im Garten kommen, an Störchen, die fliegen. Das sehen wir einfach daran, dass deine Liebe uns berührt. Das sehen wir an Ostern. Das sehen wir daran, dass du dir dein Leben wiedergenommen hast, dass der Vater es dir gegeben hat. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir dir begegnen können, hier, heute, jetzt. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, wir sind am Ende von der Predigtreihe. Es ging um Elementarglauben, also um leidenschaftlich Glauben, das Feuer. Es ging um Wasser, also um Taufe. Es ging um Erde, um Nachfolge. Und jetzt bleibt die Luft übrig. Und Auferstehung. Nicht, dass es jetzt eine luftige Angelegenheit wäre, aber ich denke, es passt einigermaßen. Ich werde mich mit euch einen der zentralen Bibeltexte anschauen über Ostern, kurz darüber nachdenken, was Auferstehung eigentlich ist und ob man sie erklären kann. Aber vor allen Dingen geht es mir darum, was Auferstehung mit unserem Alltag zu tun hat. Weil es ist ja schön und gut, dass man es im Kalender stehen hat und man hat halt so einen Termin, es steht drin, Ostersonntag, Ostermontag. Man macht einen Haken dran, aber ab Dienstag ist es ja schon wieder Vergangenheit. Was hat Ostern mit unserem Alltag zu tun? Ihr kennt wahrscheinlich dieses Stichwort, Leben in der Kraft der Auferstehung. Was ist das? Wie funktioniert das? Falls du nach der Zeitumstellung heute Nacht noch ein bisschen müde bist oder im Laufe der Predigt merkst, ich habe jetzt einen Sakko angezogen und ich merke jetzt, die Heizung ist an, es wird hier vorne, die Scheinwerfer sind da, es wird warm. Also kein Problem, wenn die Stunde Schlaf, die euch fehlt, irgendwie so ein bisschen zu Buche schlägt. Ich gebe euch schon mal einen Satz mit, der am Ende auch rauskommen wird. Bei Gott ist das Ende nicht das Ende, da fängt es erst an. Bei Gott ist das Ende nicht das Ende, da fängt es erst an. Also wenn du nichts mitnimmst von heute Morgen, dann bitte das. Auferstanden. Wie man Auferstehung berechnet. Also 1 plus 1 ist 2. Soweit, so gut. Das ist relativ leicht, sage ich mal, relativ elementar. Dafür reicht mein Matheverständnis auch aus. Aber eigentlich ist die Auferstehung von Jesus in vielen Punkten auch nicht komplizierter. 1. Das steht in Markus 9. Jesus wollte seine Jünger lehren und ihnen erklären, was ihm bevorstand. Der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Sie werden ihn töten, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. In Klammern steht hinten dran, doch die Jünger verstanden nicht, was Jesus sagen wollte. Und sie scheuten sich, ihn danach zu fragen. Da war noch keine Rede von Kreuz und noch keine Rede von Auferstehung. Aber Jesus sagt, ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde sterben und nach 3 Tagen werde ich auferstanden. Und er guckt in die Runde und 12 Jünger sitzen da. Habt ihr es verstanden? Okay. Das ist eine ganze Weile, bevor das Ganze passiert ist. Plus 1. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand, und die Frauen erschraken sehr. Nun passiert das Angekündigte. Und Jesus stirbt, und kurz danach kommen die Frauen zum Grab, und das Grab ist leer. Den Frauen, aber auch später den Jüngern, ist nicht klar, was da passiert ist. Sie zählen nicht zusammen. 1 + 1 = 2. Jesus hat es gesagt, er hat es getan, wir haben es hier vor uns. Aber Jesus erklärt es ihnen, oder es wird ihnen erklärt. 1 + 1 = 2. Der Text geht weiter. Dieser Mann sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf. Sagt seinen Jüngern, besonders Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Erstaunlicherweise herrscht hier am Anfang Schrecken vor. Also es war nicht so dieses: Okay, danke, wir haben jetzt die Erklärung bekommen. Wunderbar, lass uns hier feiern. Osterfrühstück oder gemütliches Beisammensein. Nein, überhaupt nicht. Es herrscht Schrecken vor, als sie realisieren, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und sie reden auch nicht groß darüber. Es ist nämlich eine Sache, theoretisch zu sehen, ja, da ist wohl was passiert, und eine andere, wenn diese Theorie plötzlich Realität wird, wenn diese Realität ins Leben einbricht. 1 + 1 = 2, aber Auferstehung ist kein Rechenspiel. Wenn Gottes Kraft und Leben in unser Leben einbricht, in unser Denken einbricht, dann kann das schon mal erschreckend sein. Was Auferstehung erklärt. Für die Jüngerinnen und Jünger damals und auch für uns heute gibt es einiges, was diese Auferstehung von Jesus klarstellt. Zunächst mal ganz banal: Jesus hat recht gehabt mit seiner Ankündigung. Er hat vorher gesagt, so wird es passieren, und so ist es passiert. Dann schwingt er aber auch mit: Offensichtlich ist Jesus mehr als nur ein normaler Mensch, denn die erstehen nicht auf. Also, ich bin kein Friedhofsgänger, aber der Friedhof in Watzenborn, der ist nicht weit von unserem Haus weg, und inzwischen liegen da meine Mutter und meine Schwiegermutter und ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, und wir gehen ab und zu mal drüber. Aber glaubt mir, ich habe es noch nie erlebt, dass ich darüber ging und die Erde war irgendwie weg und die Leute waren unterwegs. Das passiert nicht. Es ist ein Friedhof. Offensichtlich ist Jesus mehr als ein normaler Mensch. Ist er Gott, wie er es behauptet? Die Bibel spricht immer wieder davon, dass dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, er hätte ja nicht unbedingt ans Kreuz gehen müssen, dass er damit etwas bezahlt hat, dass er damit die Schuldfrage für uns Menschen geklärt hat, dass er gesagt hat: Leute, ich trage deine Schuld. Und offensichtlich hat Gott das angenommen. Damit ist die Auferstehung sowas wie ein: Hey, ich mache da einen Haken dran. Ich akzeptiere das. Das ist gut, was du getan hast. Das ist richtig, was du getan hast. Ich, Gott Vater, ich stelle mich dazu. Gott bestätigt das in der Auferstehung. Was erklärt Auferstehung noch? Was klärt Auferstehung noch? Jesus hat einen scheinbar unbesiegbaren Feind besiegt, den Tod. Es gibt ja alles Mögliche, wo immer mal wieder gesagt wird, das ist jetzt besiegt. Analphabetismus ist jetzt besiegt. Na okay, noch nicht ganz, aber demnächst. Malaria könnte demnächst besiegt sein. Da wird von jemandem erzählt, er hat den Krebs besiegt. Seinen Krebs besiegt. Wunderbar. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn das passiert. Was aber nicht heißt, dass derjenige nicht sterben wird. Also dieses Besiegen ist immer so ein Etappensieg. So etwas, was ein kleines bisschen was bringt, aber nicht wirklich einen Schalter rumlegt. Als an diesem Tag das Grab leer war, war das was anderes. Jesus ist auferstanden, um nie wieder zu sterben. Jesus hat den Tod besiegt. Das klärt Auferstehung. Aber Auferstehung lässt auch jede Menge Punkte offen. Einige denken nämlich nun, wunderbar, damit ist ja eigentlich alles safe. Alles ist geklärt, wir wissen, was geschehen ist und die Auferstehung beantwortet alle Fragen. Es gibt jede Menge theologische Bücher, dünner oder dicker, die so in die Richtung gehen, dass die Auferstehung eigentlich alles klärt. Stimmt das? Ich habe da so meine Bedenken. Ich glaube nicht ganz, dass es so ist. Die Auferstehung ist und bleibt ein Wunder. Und das bedeutet, sie ist unerklärbar, weil sonst wäre es kein Wunder. Sie ist unbeweisbar, auch wenn viele Gründe tatsächlich dafür sprechen. Also es heißt nicht, gib deinen Verstand an der Garderobe ab, weil wir reden jetzt von Auferstehung. Also da kannst du nur noch glauben und es gibt kein Argument und kein gar nichts dafür. Auf der anderen Seite, auch wenn 1 und 1 2 ist, Auferstehung beweisen dürfte sehr schwer werden. Es funktioniert nicht. Ich persönlich glaube, dass die Auferstehung von Jesus kein Bild ist. Dass es mehr ist als Gott ist in mir auferstanden, wenn ich an ihn glaube. Sondern ich persönlich glaube, ja, dieses Grab war voll. Jesus ist gestorben und dieses Grab war anschließend leer. Er ist auferstanden. Das ist unverständlich, aber viele Indizien unterstreichen, dass genau das so passiert ist. Aber der Schlüssel zu Ostern liegt nicht darin, die Auferstehung zu beweisen. Und am Ende von diesem Beweis haben wir alle überzeugt. Nicht? Ich rede so lange auf dich ein, bis dir keine Gegenargumente mehr einfallen. Dann zuckst du mit den Achseln und dann bist du wohl überzeugt. Nee, so funktioniert das nicht. Das ist Auferstehung nicht. Was Leben in der Kraft der Auferstehung ist? Dann jetzt wird es etwas alltäglicher. In vielen Predigten und Büchern ist die Rede von einem Leben in der Kraft der Auferstehung. Weil es ist ja schon so, wenn Jesus auferstanden ist, wenn der Tod besiegt ist und wenn wir mit diesem Jesus leben, oh, dann sollte das doch Auswirkungen auf unser Leben haben. Als ich so mein Leben mit Jesus angefangen habe, da habe ich so einen Sänger gerne gehört, Keith Green. Und eins von seinen Liedern, da kommt die Zeile so vor, Jesus rose from the dead and you can't get even out of bed. Also Jesus ist von den Toten auferstanden und du schaffst es noch nicht mal aus dem Bett zu kommen. Manchmal hat diese Zeile es geschafft, mich zu motivieren, aufzustehen. Nicht immer. Was ist Kraft der Auferstehung? Ist das dieses siegreiche Leben, von dem immer mal wieder die Rede ist? Also sprich, Sünde spielt oder Schuld spielt plötzlich keine Rolle mehr. Wir haben unser Leben im Griff. Ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben. Ja, ich denke, es gibt sehr, sehr viele solche Schlüsselsätze, Begriffe. Die hören sich alle cool an. Man könnte sehr, sehr viel dazu sagen. Heute mal nur ganz kurz. Unterm Strich heißt es oft so dieses Leben in der Kraft der Auferstehung. Das heißt für viele, wenn die Botschaft von Ostern in dir Gestalt gewinnt, dann funktioniert dein Leben einfach. Ist das aber so? Also so ein bisschen so, ich schwebe jetzt über dem Stau. Zwischen Lich und Frankfurt ist vollgesperrte Autobahn, aber ich schwebe oben drüber, so ein bisschen im Helikopter, weil ich habe jetzt keine Probleme mehr. Ich glaube nicht. Ja, es hört sich gut an. Allerdings haben wir das Wenigste in unserem Leben wirklich selbst in der Hand. Unterm Strich, nicht einmal Jesus selbst hat sich sein Leben genommen, wieder genommen. Gott hat es ihm gegeben. Ein Leben in der Kraft der Auferstehung ist nicht ein, jetzt spucke ich in die Hände, jetzt kriege ich es gewuppt. Ist nicht ein, ich habe jetzt den Heiligen Geist auf meiner Seite und von jetzt ab muss alles flutschen. Nein, das ist ein Leben mit Gott, was durch Hoch und durch Tief durchgeht. Trotzdem. Damit ist vieles vom Auferstehungsleben keine echte Möglichkeit, sondern ein frommer Wunsch, finde ich. Sorry, ich will euch jetzt nicht enttäuscht nach Hause schicken und sagen, ja, vergesst es, es wird nichts. Aber ich glaube, es hilft nicht wirklich weiter, wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich lebe jetzt österlich. Ich lebe jetzt in der Kraft der Auferstehung. Und dann kommt dir jemand entgegen und du merkst, es funktioniert nicht. Es funktioniert beim eigenen Ehepartner schon nicht, bei den eigenen Kindern, bei Leuten, mit denen wir zu tun haben. Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Das heißt nicht, dass Auferstehung nicht real ist. Das heißt bloß, dass wir noch am Buchstabieren sind. Warum Auferstehung lebendige Hoffnung bringt? Weil ich glaube, das ist die Stärke von Auferstehung. Ich glaube, die Stärke von Ostern liegt nicht darin, dass ich es verstehe, dass ich es völlig durchdringe und sage, okay, ich kann dir jetzt erklären, wie das ablief. Ich habe mal Bioleistung gehabt, ich konnte mal so diesen Zitronensäurezyklus mit all den Formeln, die da drin vorkommen, brav aufmalen. Ich kann es nicht mehr, es ist okay, es ist durch. Aber das ist ein geschlossenes System an Formeln, das sieht richtig cool und intellektuell und wichtig aus. Das ist es auch, absolut. Aber auf die Art und Weise können wir Ostern nicht darstellen. Das funktioniert nicht. Egal wie klug das aussehen mag, läuft nicht. Ich durchdringe es vom Verstand her nicht. Auferstehung bringt letztlich nicht Wissen, sondern Auferstehung bringt Hoffnung. Hoffnung, dass das aussieht, dass das, was so aussieht wie Ende, eben nicht das Ende ist. Und das gilt auf so vielen verschiedenen Ebenen. Dann machst du die Nachrichten ein und hörst die neuesten Meldungen aus Israel, aus dem Gazastreifen und sagst, hörte sich das nicht vor 3 Wochen genauso an? Hörte sich das nicht vor 6 Wochen genauso an? Unfassbares Leid von den Menschen, die dort leben. Unfassbares Leid auf beiden Seiten, was da passiert ist. Unfassbares Leid, was da immer noch ausgeteilt wird und du fragst dich, was wird da besser? Was ändert sich da? Was für Chancen haben wir da? Selbst wenn jetzt sofort aufgehört würde, hat jede Familie, die dort lebt im Gazastreifen, Menschen verloren. Selbst wenn 100 Hamas-Angehörige gefangen oder umgebracht wurden, ich sag mal, so viele wurden und werden jetzt radikalisiert durch das, was da passiert. Die treten einfach in deren Fußstapfen, es geht weiter. Menschen sterben weiter. Ein Elend ohne Ende. Nein, nicht ohne Ende. Auferstehung bringt Hoffnung. Und nicht platt, so nach dem Motto, Gott wird irgendwann dermaleinst alles gut machen. Ich glaube, manchmal ist da auch eine Auftragskomponente für uns mit dabei. Aber Auferstehung bringt lebendige Hoffnung. Das ist noch nicht das Ende. Aber ganz platt, du bist nicht gut in der Schule, in Mathe, Englisch, Bio ist nicht so dein Ding. Für die letzte Arbeit hast du gelernt, aber es ist halt eine 5 geworden. Und die Lehrerin guckt dich nur an und sagt, tja, das war's. Und du zählst das zusammen mit dem Notenspiegel und sagst, ja, okay, es sieht so aus, als würde ich das Jahr nicht schaffen. Wahrscheinlich bleibst du sitzen, aber es ist nicht das Ende. Du bist krank. Immer wieder gehst du zum Arzt und irgendwann zuckt der mit den Schultern und meint, mehr kann ich nicht tun, sie sind austherapiert. Und ich rede ja noch gar nicht von Krebs. Das ist immer so dieser Standard, den man dann hochsetzt. Aber es gibt so viele 1000 Krankheiten, wo durch deine Frau Doktor oder dein Herr Doktor genauso anguckt und sagt, kann ich bei Licht besehen nichts dafür tun. Es ändert sich nichts. Sie müssen damit leben. Oder im schlimmsten Fall, sie müssen damit sterben. Ende. Du hast die Liebe deines Lebens geheiratet. Und was ist geblieben? Eine Beziehung. Spürt ihr den Unterschied? So kann es manchmal sein. Du spürst den. Ist jetzt alles zu Ende? Ich könnte so weitermachen. Und ich glaube, je länger das Leben dauert, desto mehr solche Sackgassen zeigen sich. Und die letzte Sackgasse ist wirklich der Friedhof. Denn über seinem Tor steht ganz dick, das war's. Hier kommst du nicht mehr raus. Und dann gucke ich zur Seite und sehe das Grab von Jesus, was offen ist. Wenn es stimmt, was ich vorher über Ostern und die Auferstehung gesagt habe, dann war es das eben nicht. Dann geht es sogar nach dem Tod weiter. Und wenn die Auferstehung den Tod besiegt, dann ist eine Englischnote oder eine Beziehung, die wackelt, oder eine Krankheit nicht das Ende. Die Auferstehung ist das Ende vom Ende. Sie ist der Tod des Todes. Die Auferstehung löst nicht alle unsere Probleme. Sie macht uns nicht gesünder und verhindert noch nicht mal, dass wir irgendwann sterben. Aber Gott gibt damit eine hoffnungsvolle Richtung vor. Er sagt, da steht nichts mehr zwischen uns. Das habe ich mit der Auferstehung geklärt. Mit Kreuz und Auferstehung. Und gleichzeitig sagt er damit, ich habe es einmal getan, ich kann es wieder tun. Kennt ihr Betriebsberater? Betriebsberater, das sind diejenigen, die ihr eigenes Unternehmen vor die Wand gefahren haben und sich dann anschließend selbstständig machen und anderen Firmen erklären, wie es laufen soll. Nein, das ist ein Klischee. Aber es ist leider was dran. Und Jesus ist kein Betriebsberater. Jesus ist nicht derjenige, der sagt, ich habe es halt nicht hingekriegt, aber du wirst es schon schaffen. Jesus ist auferstanden. Und wir stehen daneben dran und sagen, Mensch, Gott, wenn du das einmal hingekriegt hast, dann kriegst du es auch wieder hin. Diese Kraft der Auferstehung ist da. In den Ostkirchen und auch zum Teil in den katholischen Kirchen gibt es einen seltsamen Brauch. Also in den Ostkirchen ist es so, dass häufig dann in den Ostersonntag hineingefeiert wird. Und so gegen Mitternacht gibt es dann so einen Brauch. Osterlachen. Habt ihr davon mal gehört? In der katholischen Kirche ist es häufig so, dass dann Witze erzählt werden. So in Klammern. Deswegen hat die katholische Kirche diesen Brauch für viele Jahre hinten dran geschoben, weil die Witze mussten immer derber werden, damit die Leute noch lachen. Und man hat irgendwann mal gesagt, passt nicht mehr. In den orthodoxen Kirchen ist es eher so, da bricht die ganze Gemeinde in schallendes Gelächter aus. Einfach so. Da wird der Tod ausgelacht. Da heißt es einfach, hey, du bist eine Witzfigur geworden. Du bist nicht mehr bedrohlich. Wir haben keine Angst vor dir. Du hast die Macht verloren. Und dann lacht die Gemeinde drüber. Auferstehung. Bei Gott ist das Ende nicht das Ende. Da fängt es erst an. Amen.